Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Das ist so etwas wie das Credo von Johannes Hartl, dem Leiter und Gründer des Gebetshauses Augsburg. Ferner ist er der Meinung, dass Gebet der Mission immer vorangehen müsse. Nicht auf Strukturen komme es an, sondern auf das innere Feuer. Und über dieses Feuer hat Johannes Hartl bereits im ersten Teil seines Vortrags vergangene Woche gesprochen, als er über Christen in China und Myanmar berichtete, denen ihr Glaube so viel wert ist, dass sie dafür Gefängnis und Verfolgung in Kauf nehmen. An diesem Punkt wollen wir heute wieder ansetzen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil des Vortrags. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Aufgezeichnet wurde er im Oktober 2019 auf der Divine Renovation Konferenz in Fulda.
Ich find's lustig, in China oder auch hier in Myanmar sind die Christen nur eine Minderheit. Und wir fühlen uns ja auch zunehmend wie eine Minderheit. Wenn man die Gesellschaft so ansieht, man denkt, wir sind nur noch ein paar Prozent. Das Lustige ist, es gibt einen berühmten Kommunisten, der in den 40er Jahren sich vom Kommunismus zum Christentum bekehrt hat. Und er hat gesagt, eine Sache verstehe ich bei euch Christen nicht. Wir Kommunisten gehen immer davon aus, dass wir nur 1 oder 2% der Bevölkerung sind. Aber wir wissen, wir sind die Avantgarde. Wenn es in einer Stadt eine kleine kommunistische Zelle gab in den 30er, 40er Jahren, die haben gesagt, wir sind die Avantgarde, früher oder später kommt die Revolution. Und sie waren erstaunlich erfolgreich damit. Man kann nämlich mit 5 bis 6% der Bevölkerung den Kurs einer ganzen Gesellschaft maßgeblich beeinflussen. Das haben die 68er geschafft. Und wir Christen mit unseren 5% oder 10%, wir sind so wenige. Es ist kein Problem, wenn du wenig bist. Wenn du brennst für etwas. Und das ist das wesentliche Geheimnis und das ist kein Faktor, sondern es ist etwas, was all dem zugrunde liegt. Und ich hoffe, dass ich das vermitteln kann. Es gibt meines Erachtens ein Reich Gottes Prinzip. Und es sieht so aus. Wenn irgendwas echt ist, leuchtet, brennt, vibriert, pulsiert, wird es ausstrahlen. Ganz viele Reich-Gottes-Gleichnisse von Jesus, die Stadt auf dem Berg, das Salz der Erde, das Licht der Welt. Es ist nicht so, dass wenn du einen dunklen Raum hast und dann kommt eine Kerze, dass die Kerze gegen die Dunkelheit kämpfen muss. Dunkelheit, geh weg! Und dann kommt die Dunkelheit und die will die Kerze töten, aber die Kerze schlägt zurück. Nein. In einem dunklen Raum ist die Kerze automatisch sichtbar. Und die Frage ist einfach, glauben wir der Kraft des Evangeliums und bauen wir wirklich, auch wenn es noch so klein ist, einen realen, brennenden, pulsierenden Kern, und es beginnt übrigens in Ihrem eigenen Leben, und trauen wir dieser Kraft auszustrahlen? Es ist im Letzten keine Technik. Aber mir ist es so wichtig, das zu sagen, weil ich jetzt seit über 10 Jahren oder sowas eingeladen werde, auch zu Kirchenvertretern zu sprechen. Und ich muss leider frustriert sagen, die meisten glauben es einfach nicht. Ich mache ein Beispiel. Schon vor 10 Jahren, ich war eingeladen, das war so auf der Ebene von der Bischofskonferenz, irgendeine Untertagung, wo es um Jugendpastoral ging. Und die haben mich eingeladen, um über Internet zu sprechen. Und wie man das Internet verwenden kann zur Glaubensweitergabe, weil wir halt Internet verwenden zur Glaubensweitergabe. So. Und dann habe ich Ihnen eine Stunde lang erzählt, dass das Internet völlig irrelevant ist. Weil das Internet nur sichtbar macht, was eh schon da ist. Wenn du was wirklich Interessantes hast, dann ist es völlig egal, wer es aufnimmt. Du filmst eine Katze, die lustig vom Kühlschrank runterspringt, stellst es auf YouTube und kannst 400 Millionen Klicks damit machen. Aber dann brauchst du die richtige Katze und den richtigen Kühlschrank. Also der Punkt ist nicht das besondere Handy und wie mache ich das? Es geht um die Sache, um den Inhalt. Deswegen habe ich den Leuten gesagt, es ist nicht so wichtig, ob ihr 18 Vollzeitler in euren Medienanstalten habt und so. Ihr braucht Menschen, die brennen. Ja? Und wenn ihr Menschen habt, die brennen, dann könnt ihr das irgendwie filmen, das war schon egal, irgendwie posten und es wird rausgehen. Das ist das Geheimnis. Und deswegen, ich habe etwa 59 Minuten von den 60 nur darüber gesprochen, wie entzündet man Menschen für die Kraft des Evangeliums? Wie bringt man Menschen hervor, die betende Personen sind, die für Jesus begeistert sind? Und dann die letzte Minute habe ich noch gesagt, ja, und Homepage ist gut, Video ist auch wichtig, Podcast ist auch gut. So. Dann kam die Frage-Antwort-Zeit. Erste Frage. Welches Serversystem verwendet ihr? Dann sage ich, ja, weiß nicht genau. Also ich glaube, es geht darum, dass wir brennende Jünger werden. Mit Server kenne ich mich nicht aus. Zweite Frage. Wie macht ihr das mit Bildrechten und welche Bildformate verwendet ihr? JPEG oder GIF oder was ist das? Und ich glaube, dass das egal ist, sondern ich glaube, dass es darum geht, brennende Zeugen zu werden. Dritte Frage. Arbeitet ihr mit WordPress oder arbeitet ihr... So, ich habe den gleichen Workshop am gleichen Tag für eine andere Gruppe von pastoralen Mitarbeitern nochmal gehalten und es war das Gleiche. Das Gleiche. Und deswegen mache ich diesen Punkt so überdeutlich. Es geht existenziell um die Frage, ob wir dem Evangelium glauben. Ob das wirklich stimmt. Es ist keine Technik. Es ist eine reale Wirkung Gottes, die mit Glauben zusammenhängt. Man kann keine Technik erlernen. Es gibt ein Sprichwort, das finde ich sehr, sehr, sehr mächtig. Und das heißt, das, was du bist, schreit so laut in meine Ohren, dass ich nicht verstehen kann, was du sagst. Nochmal. Was du bist, schreit so laut in meinen Ohren, dass ich nicht verstehen kann, was du sagst. Menschen lernen es gerade in der neuen Zeit immer besser, Sachen zu durchschauen. Es gibt diese Filmstätte. Wenn man genauer hinschaut, ist nicht so viel dahinter. Und Menschen spüren es aber. Und deswegen ist der erste Faktor mehr sein als tun. Das, worum es im Letzten geht, ist persönliches Ergriffensein von Jesus Christus. Das hat mit Gebetsleben zu tun. Das hat mit Kennen der Heiligen Schrift zu tun. Das hat mit gesunden Beziehungen zu tun. Wenn Menschen spüren, dass ihre Pfarrgemeinde, dass ihre Predigt, dass ihre Gemeinschaft gut aussieht, aber nichts dahinter ist. Leute sind nicht blöd, die checken es. Sie checken es heute sogar viel besser als früher, weil wir so viel Fake gewohnt sind. Und andersrum ist es die Verheißung des Evangeliums. Wenn was echt ist, wird es sichtbar werden. Die entscheidende Frage ist, was ist wirklich im Innen? Und wenn ich Sie ganz persönlich fragen darf, wie sieht Ihre persönliche Beziehung zu Jesus Christus aus? Wie sieht Ihr Gebetsleben aus? Wie sieht das Gebetsleben Ihrer Gemeinde aus? Es geht nicht um eine Methodik, jetzt müssen wir auch noch mehr beten. Nein, es geht um was Tieferes. In dir muss wirklich brennen, was du in anderen entzünden möchtest. Und wenn, ist okay, wenn ich in die zweite Person Singular wechsle? Ich sage jetzt du. Einfach, ich hoffe, das ist okay. Das ist vertrauter. Dieser Jesus liebt wirklich dich. Und er möchte dir als Person nah sein. Lass uns nie zu Amtsträgern werden, zu Funktionären, zu Verwaltern. Hey, es geht um eine Liebesbeziehung. Es geht um eine Beziehung von persönlicher Bekanntschaft mit diesem Jesus. Wie sieht Ihre Beziehung zu Jesus aus im Vergleich zu vor einem Jahr? Im Vergleich zu vor 5 Jahren. Denn wir können uns auch in der Aktivität für das Gute verlieren. Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen, aber eines ist wirklich wichtig. Ich bin der Überzeugung, dass Gebet nicht alles ist, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und Gebet ist nicht ein rituelles Abarbeiten von was, sondern es geht um eine persönliche Beziehung. Und ob das real ist in Ihrem Herzen, das können nur Sie selber sagen. Das kann nur ich selber sagen. Das ist eine Frage, die ich mir selber stelle, ständig. Zur Gemeinde von Ephesus sagt Jesus in der Offenbarung des Johannes, du hast deine erste Liebe verloren. Ephesus war damals eine einflussreiche Gemeinde, da ging es richtig gut. Eine tolle Kirche, da hat sogar noch ein Konzil stattgefunden im 5. Jahrhundert. Jesus sagt, du hast aber deine erste Liebe verlassen. Wenn wir unsere erste Liebe verlassen, als einzelne Personen, als Gemeinde, wird früher oder später mehr tun als sein, da sein und Menschen werden es spüren. Menschen haben Sensoren für das, was echt ist. Erster Faktor und mit Abstand der wichtigste.
Sie hörten gerade Ausschnitte aus einer Messe im Volkston, die man auch Bauernmesse nennt. In der berühmten Wieskirche spielten und sangen neben anderen das hier in Bayern legendäre Wastl-Fanderer-Quartett unter der musikalischen Leitung von Alfons Bauer. Jetzt geht es bei Weltkirche aktuell weiter mit dem zweiten Teil des Vortrags »In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst« von Johannes Hartl.
Der zweite Faktor ist sogar noch unpopulärer. Viele Sachen im Leben machen erst Sinn, wenn man den ganzen Kontext kennt. Manche Sachen sehen wunderbar aus, sehen erfrischend und schön aus. Und wenn man den ganzen Kontext betrachtet, wenn man alles außenrum mit in Betracht zieht, verändert sich auf einmal die Perspektive. Das Leben in der gesamten Perspektive richtig einzuschätzen, nennt die Bibel Weisheit. Wir Menschen neigen dazu, nur das Kleine zu sehen. Ich muss heute aufstehen, muss das und das machen und dann einkaufen fahren, Kinder müssen zum Arzt, Auto reparieren. So. Weisheit bedeutet, Dinge im gesamten Kontext zu sehen. Und die Bibel sagt, es gibt tatsächlich ein Geheimnis für diese Weisheit. Nun vergleiche ich Gott tatsächlich nicht mit dem Haifisch, also bitte nicht falsch verstehen. Die Bibel sagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, das Anfang der Erkenntnis. Das steht im Buch der Sprüche, Kapitel 1, Vers 7. Und ich möchte ein bisschen sprechen über die überaus unpopuläre Tugend oder den unpopulären Schatz der Furcht des Herrn oder Gottesfurcht genannt. Jetzt erst eine kurze biblische Erklärung, was es hier mit Emet Hashem, Emet Adonai gemeint, mit der Furcht. Da ist nicht Angst gemeint. Es ist nicht, oh, ich habe so eine Panik vor Gott. Oh, ich habe so Angst. Das biblische Konzept von Furcht ist eher das, ich stehe auf einem hohen Turm und ich weiß, oh, der Turm ist wirklich hoch. Ja, wenn ich da runterspringe, So, wenn einer auf einem hohen Turm steht und erkennt, der Turm ist hoch, dann hat er keine Angstkomplex, hat er keine Phobie, hat er kein psychisches Problem, sondern er sieht realistisch. Das ist das biblische Konzept von Furcht. Er schätzt die Sache korrekt ein. Er weiß, ich klein, Turm groß. Ich Kanu, da Hai. Ne? Gesamtzusammenschau. Wir Menschen leben in einer total wahnsinnig verstrahlten, absolut eigenartigen Situation, die Paulus im ersten Kapitel des Römerbriefs beschreibt. Paulus schreibt im ersten Kapitel des Römerbriefs, was das Grundproblem der Menschen ist. Das Grundproblem der Menschen ist nicht der Klimawandel. Das Grundproblem des Menschen ist nicht, dass die Reichen so reich sind, die Armen so arm. Das Grundproblem des Menschen ist nicht, dass Menschen so böse sind. Das Grundproblem des Menschen nach Paulus ist, es gibt Gott. Gott ist diese absolut riesengroße, einzige, um ihrer selbst willen existierende Realität. Ja? Sie und mich können es ja auch nicht geben. Das Universum wird genauso funktionieren ohne dich und mich, vielleicht sogar besser. Auf jeden Fall, Entschuldigung. Niemand von uns hat uns selber gemacht. Nicht mal der Sauerstoff, den wir atmen, wurde von einem Menschen produziert. Das ist alles da. Und Paulus sagt, obwohl Menschen das erkennen können, man muss kein Genie sein, das zu erkennen, obwohl Menschen das erkennen können, haben sie was total Wahnsinniges gemacht. Und zwar, sie haben so getan, als gäbe es das nicht. So ähnlich wie, das ist der Planet Erde. Kurz Kontinente einzeichnen. Fulda ist genau hier. So. Und Paulus sagt, Schöpfung, die aus sich selber heraus gar nicht sein kann, tut so, als gäbe es nicht. Und fängt an, um sich selber zu kreisen. Und Paulus sagt, deswegen ist ihr unverständiger Sinn vernebelt worden. Blub, 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 Nebel. Und Paulus sagt, das ist das Grundproblem von allem. Und dann zählt er auf, was alles für Grundprobleme aus diesem einen Problem resultieren. Das Grundproblem von uns Menschen ist, dass wir so tun, als gäbe es Gott nicht und dass wir Gott nicht kennen. Jesus ist gekommen, um dieses Grundproblem zu lösen. Uns zu zeigen, wie der Vater ist und uns mit dem Vater zu versöhnen. So, wir leben aber in einer Zeit, wo wir so gewohnt sind, dass Menschen gehört haben über den lieben Gott. Und du musst nur ein netter Mensch sein, dass unsere Rede von Gott Menschen sogar noch drin bestärkt, zu sagen, weißt du was, leb einfach, wie du willst. Mach einfach, was du willst. Dreh einfach um dich selber. Mach das mit dir selber aus. Und deswegen, ich spreche über Faszination. Fasziniert sein kann man nur von etwas, was Gewicht hat. Niemand ist fasziniert von was komplett Irrelevantem. Und der einfach nur harmlose, der einfach nur nette Kumpelgott, der keiner Fliege was zu Leide tun kann, der zu nichts eine Meinung hat, der eine 5 gerade sein lässt, der sagt, ach, solange die jungen Leute Spaß haben, lass sie doch. Und ansonsten einfach dem gutmütigen alten Opa gleicht, der ist zwar gefahrlos, aber er kann auch nicht faszinieren. Das ist so zu tun, als wäre der 200 Meter hohe Turm nicht hoch, weil wir wollen ja Leuten keine Angst machen. Manchmal ist es okay, Leute wachzurütteln. Das muss man nicht Angst machen nennen, aber die Realität zu erkennen. Und die Realität ist, du wirst sterben und ich werde sterben. Ich habe nicht mich erschaffen und ich gehe auch nicht ins Nichts. Die Realität ist nicht, es geht nicht nur um Essen, Arbeiten, Fortpflanzung und Netflix, sondern es gibt eine größere Realität. Und für die müssen wir uns nicht schämen, ganz im Gegenteil. Wenn wir Gott klein und billig machen, wird unser Evangelium kraftlos und langweilig sein. Das, auch die Rede von der freien Gnade, die freie Vergebung, die Vaterliebe Gottes, erhält ihr Gewicht nur, wenn man erstmal erkennt, was für eine Realität es ist, die wir Gott nennen. Wir sind dermaßen damit beschäftigt, den Preis zu senken, um ja niemandem Anstoß zu erregen. Dass wir uns dann wundern, dass unsere Botschaft Kraft verloren hat. Entschuldigung, für eine Botschaft, die nichts kostet, die niemanden was abverlangt, die niemanden juckt, die niemanden aufregt. Warum sollte ich für diese Botschaft aufstehen und irgendwo hingehen? Einmal mehr das Beispiel von meinen Freunden in China oder ich kenne noch mehr in Indien, die heftig verfolgt werden für ihren Glauben. Dort breitet das Evangelium sich am rasendsten aus. Und zwar nicht, weil es so einfach ist, dazuzugehören. Mach, was du willst. Komm einfach, wie du willst. Es kostet gar nichts. Sondern weil es was wert ist. Mein erster Faktor war, wir brauchen diese persönliche Beziehung, die mehr sein ist als tun. Zweitens, wir brauchen neu die Rede von einem herrlichen Gott, von einem faszinierenden Gott, von einem allmächtigen Gott, von einem Evangelium, das was kostet. Von Nachfolge, die nicht einfach billig ist, sondern die das Größte hervorruft in dir, nämlich den Wunsch, Teil einer großen Geschichte zu sein. Ich lache ja drüber, wie wir sagen, ja, die Kirche, also, na, du musst, das musst nicht machen. Ja, früher wurde das gesagt, dass du, na, musst du nicht mehr. Sehen wir heute nicht mehr so eng, sehen wir auch nicht mehr so eng, sehen wir auch nicht mehr so eng. Und dann werden die Leute Veganer. Hast du das mal durchdacht, wie extrem es ist, Veganer zu sein? Das sind ja gar nicht so viel, aber die es gibt, sind echt gute Missionare. Also, die sind sehr evangelistisch. Vegan zu leben ist total radikal und es zieht Leute an. Warum haben die Angst, Leute zu was Radikalem zu rufen? Zu sagen, nee, es kostet was. Es ist echt anders. Ja, andere Leute werden es doof finden. Ich glaube, das Evangelium gewinnt dann Kraft, wenn wir es nicht unter Preis verkaufen und nicht zu billig machen. Ich liebe diese Aussage von Paulus, auch wieder im ersten Kapitel vom Römerbrief, denn ich schäme mich nicht des Evangeliums. Es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Es ist so, so gehaltvoll, was egal an welchem Punkt jemand nicht gerettet ist, und Menschen gehen durch Situationen des Unerlösten in ihrem Leben. Das ist einfach mal mit normalen Menschen sprechen, durch welche Krisen Menschen gehen, was Leute für Gepäck mit sich rumtragen. Ich ja auch, wir sind ja nicht Engel. So. Und dann sagt Paulus, das Evangelium ist eine Kraft, die jeden rettet, der glaubt. Aber ihr Lieben, ich möchte am liebsten anfügen, nur das ganze Evangelium. Nur das echte Evangelium, nicht das, was wir draus machen. Was ist das Evangelium? Und dann höre ich diese Sprüche, wie das kann man den Menschen von heute nicht mehr zumuten. Ja, das war vor 1000 Jahren schon genauso anstößig, vor 2000 Jahren auch. Was meint ihr denn, warum sie denn Jesus umgebracht haben? Nicht, weil das einfach so toll war. Das passt gut in unsere Zeit, was er so sagt. Es war immer anstößig. Es war immer herausfordernd. Es war immer radikal. Und es war immer errettend. Wir dürfen diesem Wort wirklich vertrauen, ohne dran rumzudoktern, rumzudeichseln. Und wie kann der, und das passt aber heute, das passt nicht mehr zur heutigen Zeit. Dann sage ich immer, ja, das ist echt blöd für die heutige Zeit. Wie müsste die Botschaft sich ändern, dass sie zur heutigen Zeit passt? Ich habe ein anderes Beispiel, ich habe einen anderen Vorschlag. Die heutige Zeit sollte sich ändern, dass sie zum Evangelium passt. Nee, es ist übertrieben gesagt, aber das Evangelium ist immer radikal. Okay, ich denke, der Punkt ist klar geworden. Jetzt kann man hier nochmal nachlesen. Einziger Punkt bei diesem, ich schäme mich nicht. Es gibt eine andere Stelle, 1. Petrus 3,15, wo es heißt, seid bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch nach dem Grund der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Und dieses, ich schäme mich nicht, und dieses, seid jederzeit bereit, steht und fällt mit der Fähigkeit, das auch rüberzubringen in normaler Sprache.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, heute mit Musik aus der Wieskirche mit dem Wastl-Fanderer-Quartett. Zuvor hörten Sie den zweiten Teil des Vortrags »In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst« von Johannes Hartl, und nächste Woche folgt dann der dritte und letzte Teil. Und jetzt lade ich Sie ein zu unserer neuen katholischen Presseschau. Tobias Lehner hat wieder den Blätterwald und die Internetseiten durchforstet und spannende Themen entdeckt, die er jetzt mit dem Medienberater Reinhard Schütze bespricht.
Herzlich willkommen zur katholischen Presseschau von Kirche in Not. Mit mir kommentiert und analysiert aktuelle Meldungen aus Kirche und Welt Richard Schütze. Er kommt aus Berlin und ist Rechtsanwalt, Unternehmens- und Politikberater sowie Leiter der Valere Akademie für Wertebildung. Herzlich willkommen, lieber Herr Schütze. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, Herr Lehner.
Fratelli Tutti, über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft, so lautet der Titel der dritten Enzyklika von Papst Franziskus. Ein Beitrag, um die Zersplitterung infolge der Corona-Pandemie zu überwinden. Wie soll sie aussehen, eine Weltordnung in und nach dem Krisenmodus? Papst Franziskus macht deutlich, die Antwort kann nicht entlang von Konfessions- oder Religionsgrenzen ausfallen. Das gilt auch und gerade gegenüber gemäßigten Kräften im Islam. Der Schweizer Jesuitenprovinzialpater Dr. Christian Ruzishauser kommentiert auf dem theologischen Portal feinschwarz.net, wenn die Enzyklika betont, dass im interreligiösen Dialog die Frucht das soziale Engagement sein soll, ist der Text zugleich ein Statement darüber, wie Franziskus islamisches und christliches Engagement in der Welt sieht. Matthias Drobinski mahnt in der Süddeutschen Zeitung bei allem Beifall für eine Öffnung der katholischen Kirche nach außen auch gleiche Maßstäbe nach innen an. Seinen katholischen Geschwistern sagt Franziskus, wer zum Gottesdienst kommt und diese universelle Liebe verachtet, betreibt Götzendienst. Was auch zeigt, wie existenziell notwendig die Reformdebatte in der katholischen Kirche ist. Wie will sie von der universellen Liebe reden und über die sexuelle Gewalt in den eigenen Reihen schweigen? Wie die Inklusion aller Menschen fordern und keine Frauen weihen? Herr Schütze, die neue Enzyklika wurde von vielen Beobachtern als Fortsetzung der katholischen islamischen Erklärung von Abu Dhabi im Februar 2019 gesehen. Warum bezieht Papst Franziskus so ausdrücklich den Islam mit in seine Überlegungen für eine Weltordnung nach Corona ein? Und wie kann man diese Aufforderung Skeptikern schmackhaft machen?
Ja, dem Papst ist ja im Februar 2019 in Abu Dhabi tatsächlich ein Coup geglückt. Er hat einen Scheich, einen Großimam der Sunniten dafür gewonnen, dass sie gemeinsam ein Dokument, eine Erklärung für ein friedliches Zusammenleben der Völker verfasst haben. Wenn man sich diese Erklärung von damals durchliest, da ist tatsächlich weitgehend die Rede von der Menschenwürde. Es kommt auch sehr viel die westlichen Werte zum Tragen, Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität und so weiter. Die werden expressis verbis erwähnt. Man meint fast, es wäre ein religiöser Katalog vergleichbar der Deklaration der Menschenrechte, nur religiös eingebettet, denn beide nehmen Bezug auf den Menschen als Kind Gottes. Es wird von dem Schöpfergott gesprochen, der alles in seinen Händen hält. Daraus reflektiert der Papst mit der Enzyklika und er knüpft da an und versucht, die islamische Welt geschickt einzubinden. Es waren ja sogar Vertreter der islamischen Welt bei der Veröffentlichung der Enzyklika am 3. Oktober in Rom dabei. An für sich ist das ein gutes Scharnier. Und ich denke, das sollte man nutzen. Das ist wirklich ein positiver Ansatz.
Anderer Aspekt, Matthias Drobinski, und nicht nur er kritisiert, dass die Kirche nach außen Dialog und Reformen anmahne, nach innen aber Dialog und Reformen vermissen lasse. Misst die katholische Kirche da wirklich mit zweierlei Maß?
Es kommt darauf an, was man unter Reform versteht. Reform kann ja einmal sein, die Entwicklung des Glaubensgutes, also des ganz reichen Glaubensschatzes, den die Weltkirche hat. 2000 Jahre lang ist er schon tradiert, immer weiter entfaltet worden, in allen seinen positiven Aspekten. Das wird auch in die Zeit hinein konkretisiert und gesprochen. Siehe zum Beispiel die christliche Soziallehre. Das darf aber nicht die Glaubenssubstanz als solche kaputt machen bzw. verwässern. Also Ecclesia semper reformanda est, da heißt es so schön, die Kirche ist immer eine zu reformierende, aber Reform bedeutet zurückkehren, wieder zu der Urform zurückkehren, die Urform aufstellen, so wie sie von Jesus gemeint war, so wie sie statuiert worden ist und so wie sie auch den Lehrämtern innerhalb der Kirche übertragen worden ist vom Stifter selber.
Hier die Reform- und fortschrittszugewandte Kirche in Deutschland, dort die alte Bremserin Rom, so bewerten viele, was kürzlich wieder ordentlich Zündstoff bot. Es ging um eine Erklärung zur Interkommunion, also dem gemeinsamen Kommunionempfang von katholischen und evangelischen Christen. Der ökumenische Arbeitskreis von katholischen und evangelischen Theologen war vorgeprescht. Es gebe keine theologischen Hinderungsgründe mehr für eine gemeinsame Feier des Abendmahls. Die Glaubenskongregation in Rom widersprach schnell und heftig. Ein solcher Rüffel ist bei einem Arbeitspapier eher ungewöhnlich. Aber im Vorstand des ökumenischen Arbeitskreises sitzt kein geringerer als Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Soll die Kirche genesen am deutschen Wesen, fragt Guido Horst in der Tagespost und sieht in der Debatte zur Interkommunion eine generelle Entwicklung zwischen Bischöfen aus Deutschland und Rom. In der römischen Kurie ist man inzwischen mehr als verstimmt über die Politik der veränderungswilligen Bischöfe in Deutschland, es auf einen Konflikt mit Rom ankommen zu lassen, ohne es formal zum Bruch kommen zu lassen, aber behaupten zu können, es sei eben die römische Zentrale gewesen, die Reformen nicht zugelassen habe. Herr Schütze, ich verfolge jetzt die kirchliche Debatte auch schon ein paar Jährchen und man fühlt sich irgendwie wie in der Dauerschleife gefangen. Hier die reformwilligen deutschen Katholiken und da der vermeintlich reaktionäre Vatikan. Ist das das alte Lied oder was ist da jetzt anders und wie kommt man da wieder raus?
Das ist gerade in Deutschland schon ein geradezu klassischer antirömischer Affekt. Das gibt es schon seit der sozusagen lutherischen Reformation, also viele Jahrhunderte, und es brandet immer wieder neu auf. Die Römer sind ja die römische Weltkirche. Das ist die katholische Weltkirche und nicht die katholische Kirche als nationale deutsche Kirche. Es geht um das Thema, sind wir katholische Kirche in Deutschland oder sind wir die deutsche katholische Kirche? Das wäre eine Nationalkirche. Die römische Kurie ist daran gehalten, sich an den Stifterwillen zu halten. Als Jurist würde ich sagen, sie dürfen ihre Vollmacht nicht ausdehnen und verändern, sie dürfen sie vertiefen. Und was jetzt die Interkommunion anbelangt, das hat natürlich im Auge den Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt 2021. Da will man gemeinsam Mahl halten und sagen, also das evangelische Abendmahl ist dasselbe wie die katholische Eucharistiefeier. Das ist es nicht. Die Protestanten würden dagegen protestieren, dass gesagt würde, jetzt esst und ihr wirklich den Leib des Herrn, jetzt trinkt ihr das Blut Christi. das, was eben auch bei Christus im letzten Abendmahl der große Unterschied ist. Es war nicht ein Mahl, wie Christus das in vielen anderen Gelegenheiten mit den Aposteln und auch vielen, die ihm zuhörten, gehalten hat. Sondern bei diesem letzten Abendmahl ist die Wandlung das erste Mal vollzogen worden. Da kommt es auf dieses Ist drauf an, auf das Esse. Mit dem Fachbegriff Transsubstantiation genannt. Die Verwandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi.
Stichwort Ökumenischer Kirchentag nächstes Jahr in Frankfurt. Es steht ja hinter solchen Forderungen oft auch der Druck der Öffentlichkeit. Es wurde berichtet, Bischof Betzing habe so eine erste Ankündigung gemacht, es könnte da eine gemeinsame Abendmahls-Eucharistiefeier geben beim Antrittsbesuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Welche Rolle spielt denn der Zeitgeist bei diesen Debatten und ist es wirklich so schlimm, wenn die Kirche nicht noch mehr außen vor bleiben will?
Also zutiefst schockiert von dem sexuellen Missbrauch Minderjähriger durch katholische Priester, ist die katholische Kirche in Deutschland wie auch in anderen Ländern sehr angeschlagen, innerlich verunsichert. Insofern macht es den Eindruck, als würde gerade gegenüber staatlichen Obrigkeiten viele Bischöfe versuchen, Akzeptanz wiederzukriegen, so ein bisschen gesellschaftliche Relevanz und Aufwertung erneut zu erfahren, Respekt und Hochschätzung. Da ist viel verloren gegangen und da surft man doch etwas im Zeitgeist und sagt, wo können wir denn nachgeben, welche Kanten können wir schleifen, wie können wir uns rund machen, dass wir nicht im biblischen Sinne Skandalon mehr sind, ein Ereignis, was Anstoß erregt, wo die Leute drüber nachdenken, sondern uns so in den Zeitgeist einschwingen. Kirche ist aber zusammengefasst nicht von dieser Welt, sie arbeitet und wirkt aber in der Welt. Und sie geht drittens zugleich doch über diese Welt deutlich hinaus. Und das ist ihr Auftrag. Und das kann immer nur Ärgernis sein für eine Welt, wie Franziskus es in der Enzyklika schreibt, die auch vielfältig materialistisch und hedonistisch sich bewegt und auf den eigenen Vorteil schaut.
Stichwort Zeitgeist. Der weht kräftig und immer kräftiger rund um den Safe Abortion Day Ende September, dem Tag der sicheren Abtreibung. Er wendet sich gegen die Kriminalisierung von Abtreibungen und für das Selbstbestimmungsrecht von abtreibungswilligen Frauen. Äußeres Zeichen, lila Beflaggung, lila Beleuchtung öffentlicher Gebäude. Die Idee findet immer mehr Anklang, auch im Rathaus der bayerischen Landeshauptstadt München. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, mit einem lila beleuchteten Rathaus wollte sich die Stadt München am weltweiten Aktionstag Safe Abortion Day beteiligen. Auf Anregung der CSU-Stadtratsfraktion hat sie die Regierung von Oberbayern empfohlen, von der Beleuchtung Abstand zu nehmen. Sie ermögliche keine differenzierte Auseinandersetzung. Oberbürgermeister Dieter Reiter erklärte indes, mit der Beleuchtung solle keineswegs eine bestimmte Meinung zum Schwangerschaftsabbruch vertreten werden. Über die von Tabuisierung geprägte Thematik müsse offen diskutiert werden. Herr Schütze, Sie sind ja auch Jurist. Meinungsfreiheit, staatliche Neutralität, offene pluralistische Debatte rund um Abtreibung. Ist das die Quadratur des Kreises oder wie kann das gehen?
Die Beleuchtung des Rathauses in lila Farbe, um für eine sichere Abtreibung sozusagen einzutreten, ist ein rechtsstaatlicher Skandal. Der Staat hat seine Neutralität verlassen, hat Partei ergriffen und zwar ausgewiesen gegen die Meinung des Bundesverfassungsgerichts, das das Grundgesetz interpretiert, das Recht nämlich auf Leben eines jeden Menschen und die Menschenwürde. Es geht darum, dass Frauen in der Tat, dass man ihnen beisteht und sie haben das Recht, über ihr eigenes Leben bestimmend zu sein. Auf der anderen Seite sollen Frauen auch angehalten werden, das sagt die Verfassung, und als Ausfluss der Verfassung auch das Strafgesetz, zu beachten, dass eine Schwangerschaft nicht eine Art von Krankheit ist, sondern da ist ein neuer, unabhängiger, personaler Mensch, der heranwächst, der nur noch nicht geboren ist. Da darf der Staat nicht eingreifen. Nicht einmal mit einem Konzept, wir müssen wenn denn schon Abtreibung sicher machen. Nein, wir müssen wenn denn schon sozusagen im positiven Sinne für die Verfassung eintreten und das Leben der Mutter und das Leben des ungeborenen Kindes schützen.
Das war's schon wieder bei der katholischen Presseschau aus dem Studio von Kirche in Not in München. Herr Schütze, danke für Ihr Hiersein und fürs Kommentieren.
Vielen Dank.
Liebe Hörer, das war Weltkirche aktuell. Ich hoffe, Sie haben wieder einige Impulse mitnehmen können aus dieser Sendung. Und wenn es Ihnen gefallen hat, hören wir uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen aus dem Studio von Kirche in Not Ihr Volker Niggewöhner.